Die Idee hinter Vodastrategien ist klassisches Versicherungsgeschäft im Endeffekt. Und das Einzige, was wirklich stabil geblieben ist, ist die Vola-Prämie. Ja, und man kann sogar sagen, dass durch den Herrn Trump die Volatilität sogar tendenziell ein bisschen nach oben gegangen ist, was für Vola-Strategien eigentlich eine gute Sache ist. Für die ersten 100 Millionen haben wir dann tatsächlich 3 Jahre gebraucht und jetzt von 100 auf 200 Millionen, das ging dann in 13 Monaten. Also da ist der Zuspruch da. Wir haben uns 2,5 Jahre keine Gehälter gezahlt.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Und da sind wir wieder. Moin Malte.
Hallo, moin Christoph. Schön, wieder mit dir hier zu sitzen.
Sag mal Malte, wenn man lang genug in der Branche ist, weiß man ja, Märkte ändern sich, aber die Reaktion der Anleger eigentlich nicht. Also Euphorie, wenn es läuft und Nervosität, wenn es schwankt. Dabei haben ja viele erfahrene Investoren solche Phasen schon zigmal gesehen. Bevor wir jetzt gleich mit André Brodnik ins Gespräch gehen, also jemand, der definitiv schon viele Marktzyklen erlebt hat und der einen Volatilitätsfonds mitverantwortet, mal eine Frage an dich. Hast du diesen ganzen Themenkomplex rund um Volatilität eigentlich jemals so richtig in der Tiefe verstanden?
Ganz ehrlich? Nein. Also verstehe ich auch heute nicht.
Sind wir schon mal 2, ist gut.
Ich weiß, sagen wir mal, auf so einem Basis-Know-how, dass Volatilität misst, wie stark Kurse schwanken. Und dass im Endeffekt stärkere Kursschwankungen gleich höhere Vola bedeuten. Ich bin aber jetzt schon ein Stück weit überfragt, ist denn die Vola auch hoch, wenn Kurse stark steigen? Oder müssen Kurse stark steigen, stark fallen, also ein bisschen mehr schaukeln?
Du meinst beim VIX-Index zum Beispiel, wie der so schön heißt?
Ja.
Ich glaube, da geht's schon los.
Also meine Aktie steigt jetzt jeden Tag um 2%. Habe ich da eine höhere Vola, als wenn sie nur um täglich 1% steigen würde?
Ich glaube, es muss ja auch nochmal nach unten gehen, damit das eine Vola ergibt. Also wäre jetzt mein Gefühl, aber vielleicht.
Ich weiß es nicht genau.
Vielleicht sollten wir beide mal ein Praktikum machen bei einem Vola-Manager.
Insofern, ein Optionsscheinhändler wahrscheinlich oder so.
Oder so. Gibt ja einige Vola-Strategien mittlerweile auch draußen, die relativ populär sind. Habe auch gehört, das Thema hat wieder ein bisschen mehr Zulauf. Also es ist ja auch ganz spannend dafür, dass es so was Spezielles ist, was sich auch manche so als zusätzlichen Fonds ins Bucket packen, neben Renten und Aktien.
Ich denke, der hat idealerweise natürlich eine nahezu negative Korrelation mit herkömmlichen Investmentprodukten, ob jetzt Aktie oder Rente. Und das ist natürlich etwas, was eine Asset-Allokation stabiler macht. Ich glaube, oder vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, warum ist das denn jetzt wieder attraktiver? Hat das auch mit der Rückkehr der Zinsen zu tun? Weil man sichert sich ja ab und das kostet ja ein bisschen Geld, wahrscheinlich doch ein bisschen mehr, wenn die Zinsen zurück sind.
Da will ich jetzt eigentlich noch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil darüber habe ich auch mit dem André im Gespräch gesprochen, in welches Basket man das so reinpackt, warum das gerade auch wieder ein bisschen interessanter ist, wie überhaupt sein Vola-Fonds funktioniert, wie auch die ganze Geschichte hinter Alturis ist. Ist auch sehr spannend, weil er gerade richtig viel Geld einsammelt jetzt im 4. Jahr seines Bestehens. Hören wir doch mal rein in das Gespräch. Moin André, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, moin moin, schön, dass ich hier bin.
Sag mal, Volatilitätsstrategien ist ja gerade ein relativ populäres Thema. Ihr habt da ja auch eine und da vielleicht mal zum Einstieg. Was für eine strukturelle Idee steckt hinter eurem Ansatz? Also welche Risikoprämien vereinnahmt ihr? Verkauft ihr Put-Optionen, Absicherungen? Erklär mal ein bisschen so, was ihr da genau macht.
Ja, im Prinzip, wir verkaufen tatsächlich Put-Optionen auf den S&P 500. Klingt erstmal sehr technisch. Im Prinzip, was machen wir? Wir versichern andere Marktteilnehmer auf den Fall des S&P 500. Nichts anderes. Also die Idee hinter Vola-Strategien ist klassisches Versicherungsgeschäft im Endeffekt. Und warum? Weil wir nehmen immer auch so ein bisschen die Analogie hin zu einer Versicherung, die jeder kennt, also eine Autohaftpflichtversicherung mit Selbstbehalt. Das heißt, wir haben immer einen gewissen Puffer, den der Kunde halt erstmal selbst tragen muss. Und erst dann kommen wir dahin. Warum funktioniert das gut? Naja, wie bei einer normalen Autoversicherung, die Leute sind bereit, eine Prämie dafür zu zahlen. Und das ist eben die Volatilitätsprämie, um sich gegen starke Korrekturen abzusichern. Und das ist eine durchaus juicy Vola-Prämie. Und wenn wir uns gerade die letzten 3 Jahre anschauen, wie die Risikoprämien generell gefallen sind, Aktien deutlich teurer geworden. Auf der Rentenseite ist kaum noch was zu holen. Deswegen rennen jetzt wieder alle Richtung Catbonds und was weiß ich nicht alles, weil es da noch ein bisschen zu holen gibt. Und das Einzige, was wirklich stabil geblieben ist, ist die Vola-Prämie. Ja, und man kann sogar sagen, dass durch den Herrn Trump die Volatilität sogar tendenziell ein bisschen nach oben gegangen ist, was für Bola-Strategien eigentlich eine gute Sache ist.
Und was peilt ihr so an im Jahr?
Unsere Zielrendite ist 3 Monats Euribor, also Cash plus 7%.
Mhm.
Und das ist eine aktienähnliche Rendite.
Und welche Rolle spielt denn euer Fonds jetzt in so einem Portfolio? Ist das ein Renditebaustein? Ist das ein Diversifikator? Ist es eine Art Stabilitätsanker? Was würdest du sagen?
Geht eher so Richtung Stabilitätsanker. Also wir sind kein Absolute-Return-Fonds. Ja, weil wenn es dann zum Beispiel eine scharfe Korrektur kommt, dann müssen wir natürlich dann auch bezahlen. Ja. Und das Schöne ist aber, dass die Art und Weise, wie wir entsprechend das 100% quantitative Modell aufgesetzt haben, ist, dass wir, wenn es zu einer Korrektur kommt, wir auch sehr, sehr schnell wieder zu alten Höchstständen kommen. Und wir sind ein SRI-3-Fonds, also würde ich sagen mal eher mittleres Risiko. Unser Ziel ist es halt, unterhalb des reinen Aktienrisikos eine hohe Sharpe-Ratio zu generieren.
Nochmal zu dem Risikoprämien rein, nur damit ich es richtig verstehe. Verdient ihr strukturell an der Risikoprämie, also an den vereinnahmten Versicherungsprämien, oder hängt der Erfolg von euch schon sehr stark vom Timing ab?
Timing überhaupt nicht, weil wir haben ein 100% quantitatives Modell. Wir sind die einzigen am Markt, die sogenannten Weeklies nutzen. Das heißt, wir verkaufen jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag eine neue Put-Option auf den S&P 500 mit 4 Wochen Restlaufzeit. Das heißt, wir haben dieses rollierende Modell, deswegen gibt es auch kein Timing-Gedanke in dem Sinn. Und it just works, ja, weil wenn wir uns jetzt den April letzten Jahres anschauen, beim Liberation Day, dadurch, dass wir 3-mal die Woche handeln, wir werden immer den Tiefpunkt erwischen. Ja, vielleicht sind wir einen Tag zuvor oder einen Tag zu spät, aber wir werden ihn erwischen. Und die meisten anderen Wohler-Strategien, die handeln halt einmal im Monat. Und die sind dann natürlich nicht so der Erlebe.
Aber wenn man jetzt natürlich ehrlich ist, nicht alle Strategien funktionieren jetzt in jedem Markt. In welchen Szenarien würde jetzt euer Konzept an seine Grenzen stoßen?
Also, wenn es eine starke Korrektur gibt und die Volatilität nicht anstrengt. Weil bei einem Verkauf von Put-Optionen ist die Volatilität der Hub-Pricing-Mechanismus. Ja, weil das drückt ja die Unsicherheit an den Märkten aus. Das heißt, wir haben, keine Ahnung, 20% Korrektur im S&P 500 und die Vola bleibt liegen. Ist noch nie passiert, aber hey, you never know.
Wie würde sich der Fonds jetzt in unterschiedlichen Volatilitätsregimen verhalten? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal dauerhaft wirklich niedrige oder auch mal sehr hohe implizite Volatilität hätten, macht das einen Unterschied?
Hohe implizite Volatilität ist natürlich per se erstmal gut, wenn die Schwankungen jetzt nicht nur in eine Richtung gehen. Ja? Weil wir natürlich auch höhere Prämien durchholen können. Wenn wir in den Bereich kommen, was ist eine normale Volatilität, ist irgendwo so 14 bis 17 für den S&P 500. Wir sind jetzt ungefähr bei 20, das ist leicht erhöht. Aber wir können unsere Zielrendite, Concash plus 7, können wir beispielsweise nicht mehr durchholen, wenn die Vola bei 10 sein sollte. Aber das haben wir, glaube ich, in den letzten 10 Jahren, ich glaube, ein paar Wochen hat es mal gegeben, dass wir eine 10er Vola haben.
Ihr habt den Fonds vor 4 Jahren aufgelegt. Da kurz vor dem Ausbruch der Ukraine oder Konflikt oder des russischen Einmarsches in die Ukraine. Also Timing war ja sehr speziell. Wie hat sich das seitdem bei euch entwickelt? Also auch von den Flows. Ihr seid natürlich mit relativ wenig losgelegt und seid jetzt knapp 200 Millionen schwer. Wie hat sich das entwickelt bei euch?
Ja, wir haben tatsächlich am Valentinstag aufgelegt, 22, weil wir den Fonds so gerne haben. Und das war eine Woche, bevor Putin einmarschiert ist. Also das war natürlich ein Rollercoaster. Timing können wir nicht, deswegen ein 100% quantitatives Produkt, um die Vola-Prämien abzugreifen. Ja, das Jahr 22 war natürlich schwierig. Und auch wir sind im ersten Jahr mit Minus rausgelaufen, aber es waren -9%. Damit waren wir da einäugig unter dem Blinden, weil alles andere hat deutlich zweistellig verloren. Naja, für die ersten 100 Millionen haben wir dann tatsächlich 3 Jahre gebraucht und jetzt von 100 auf 200 Millionen, das ging dann in 13 Monaten. Also ist der Zuspruch da und das hängt, glaube ich, tatsächlich damit zusammen, dass die Leute, mit denen wir sprechen, die sehen, dass die Vola-Prämie tatsächlich stabil ist und auch noch juicy ist im Vergleich zu vielen anderen Risikoprämien. Und dazu kommt noch, dass wir mit Abstand die performanteste Vola-Strategie am Markt sind.
Was ja manchmal unterschätzt, ist so die Kapazität von so einem Fonds. Wie skalierbar ist denn so eine Optionsstrategie? Also wo liegt da aus deiner Sicht eine sinnvolle Größenordnung? Also liegt das jetzt bei 500 Millionen? Kann das auch im Milliardenbereich hochgehen?
Also wie wir es machen, der Fonds könnte 5 Milliarden schwer sein. Wir würden die gleiche Performance hinkriegen. Weil es gibt kaum einen liquiden Markt wie Option auf den S&P
500, ja.
Da sprechen wir von 100 Milliarden, die da täglich gehandelt werden. Also das einzige Problem ist, dass ich da noch irgendwo 4,8 Milliarden herkriegen müsste. Ich arbeite dran.
Und plant ihr noch einen zweiten Fonds?
Wir werden am 17. April einen zweiten Fonds auflegen. Das wird ein Aktienfonds.
Okay, sind wir mal gespannt. Kannst du noch nicht so viel zu verraten, oder?
Nö.
Okay, dann sprechen wir nochmal über den vorhandenen. Viele IFAs und Vermögenshalter, die denken ja auch heute schon in einen Baustein. Wo würdest du denn sagen, liegt euer Volatilitätsfonds jetzt in so einer klassischen Asset Allocation? Ist das eher ein Alternatives-Modul? Ist das jetzt so ein Fixed-Income-Ersatz? Ist das irgendwie nochmal so eine ganz eigene Diversifikationsquelle? In welches Basket packe ich das denn?
Ja, das ist tatsächlich, also wir haben viel Mittelzuflüsse gesehen von High-Yield-Investoren, also offensive Renten, dass wir das ersetzen. Warum? Wir haben gesehen, dass wir in den Drawdown-Phasen sehr, sehr ähnlich waren zu High-Yields. Aber auf europäischen High-Yields liegen im Augenblick gerade mal 5% nur noch. Und dann muss alles gut laufen. Ja, wenn alles gut läuft, machen wir safe. Also das ist der Trade. Aber es gibt auch Kunden, die uns von der Aktienseite allokiert haben, weil sie sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum steigen die Märkte weiter und weiter und weiter? Dann nehme ich so einen Fonds wie den Alturas Volatility, weil wenn die Märkte weiter steigen, machen wir unsere 10%.
Das heißt, ihr habt da aber auch nicht wirklich eine Korrelation?
Nein, wir haben schon natürlich eine Korrelation zum S&P 500. Selbstverständlich, deswegen sind wir auch kein Absolute Return Produkt. Aber die Kunden, die uns von der Aktienseite allokiert haben, die wissen, dass wir puffern. Weil wenn der Markt minus 20 macht, machen wir keine minus 20, weil wir schreiben ja mit dem Abstand und kriegen ja noch eine Wohlerprämie, die ja auch Puffer ist. Also sag mal, schnelle Korrektur, 20% in zwei Wochen, da würden wir wahrscheinlich so um die 13-14%.
Gegen wen konkurriert ihr denn dann? Gegen Absolute Return Fonds, gegen irgendwelche Short Duration Anleihen Fonds oder gegen strukturierte Produkte, Zertifikate?
Ja. Also tatsächlich sprechen wir viel gegen High Yield, ja, weil wir einfach sagen, okay, depressed Risikoprämie, ja, und da folgen uns halt tatsächlich auch viele. Aber natürlich gibt es zwei große Wohler-Fonds draußen am Markt und da fangen wir auch an, Geld abzuziehen, ja.
Was war denn die größte Überraschung für dich, seit du mit Alturas und der Strategie am Markt bist? Ich meine, du bist schon ewig in der Branche, warst bei BlackRock, bei Jupiter, bei allen großen Stationen. Was war nochmal irgendwie jetzt neu?
Ach, die Kosten, die so Fonds mit sich bringen. Tatsächlich dann einfach mal zu sehen, was eine einzelne Anteilsklasse an zusätzlichen Kosten verursacht. Du hast ja gesagt, bei BlackRock, Jupiter, wenn wir einen neuen Fonds aufgelegt haben, habe ich gesagt, kommen alle Anteilsklassen sofort zum Vertrieb zulassen. Würde ich jetzt halt nicht machen, weil ich weiß, wie viel Kosten dahinter steckt. Ja, ich würde zum Beispiel jetzt keine neue Anteilsklasse aufmachen, ohne dass ich einen Kunden habe, der mir 5 Millionen verspricht. Weil erst dann rechnet sich die neue Anteilsklasse.
Du hast ja auch ein großes Netzwerk in der Branche. Wie wichtig war denn Vertrauen aus deinen früheren Stationen jetzt beim Aufbau von Alturas wirklich?
Ja, Vertrauen ist das unsere einzige Währung außerhalb der Performance. Ich meine, wir haben den Fonds gestartet mit 5,6 Millionen. Das war natürlich ein Vertrauensvorschuss, den ich mir über die Jahre erarbeitet habe. Und ja, und dann ist es halt tatsächlich über viele Gespräche zum Teil Vertrauen aufbauen bei Kunden, die ich noch nicht kannte. Und ansonsten hilft natürlich auch die Mega-Performance, die wir hier hinlegen im Wohlerbereich.
Viele sprechen ja auch mal über Unternehmertum in der Fondsbranche. Also wir haben aber auch keine Berater, die sich selbstständig machen wollen oder Leute in der Profi, die dann einen eigenen Fonds auflegen wie du. Aber wenige gehen den Schritt am Ende doch. Warum denkst du, ist das so?
Ach, Bequemlichkeit. Also du kannst als Portfolio-Manager oder als Sales wirst du, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, wirst du sechsstellig nach Hause gehen. Ja, wir haben uns 2,5 Jahre keine Gehälter gezahlt. Also muss man halt auch erstmal tatsächlich dann machen wollen und können. Ich kann jetzt nach 4,5 Jahren sagen, warum habe ich es nicht schon vor 10 Jahren gemacht?
Ja, okay, ist das so?
Ja, tatsächlich. Es ist halt, die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist viel, viel effizienter. Ich sage immer, es gibt so viele sinnlose Meetings bei großen Fondsgesellschaften, die einem wirklich Zeit stehlen. Die gibt es jetzt nicht.
Was motiviert dich denn dann heute mehr? Ist es nach wie vor dieses eigene aufzubauen, was wirklich Bestand hat? Oder ist es schon auch, dass du jetzt sagst, und finde ich jetzt auch gar nichts Schlimmes, dann ja, Wachstum und Volumen, das ist jetzt schon auch geil zu sehen, wie viel Geld da auch jetzt so reinkommt, wie man jetzt die Früchte erntet?
Ja, natürlich machen wir das alles ja auch, um Geld zu verdienen. Ja, und ich sag mal, wir haben einen gewissen Kostenblock und jeder Euro, der jetzt reinkommt, geht natürlich direkt in irgendeiner Form abzüglich ein paar wenigen Kosten, administrativen Kosten, in unsere Tasche. Das ist natürlich auch eine Motivation. aber auch tatsächlich unseren Kunden eine vernünftige Fondslösung anzubieten. Ja, ich meine, ich mache den Job seit 96 und habe tatsächlich nie irgendeinen Schmuh gemacht. Und das ist mir einfach auch wichtig, dass man die Leute auf Augenhöhe betreut.
Du hast ja vorhin schon mal kurz gesagt, wie das bei euch anlief. Also mit 5 Millionen ging es los, dann waren es 20, dann mal 60 Millionen, 100. Jetzt seid ihr sogar 200 Millionen dran. Ich weiß von dir, dass du gesagt hast, so in einer guten Woche kommt da auch mal eine Million rein jetzt in den Fonds. Also es ist ja schon auch beeindruckend, dass man da so einen stetigen Strom hat. Macht es das jetzt leichter oder ist es jetzt auch so, dadurch, dass man größer ist, ist man ja auch für große Sparkassen interessant, für große Dachfondsmanager und Co. und sagt man, hey, jetzt geht die Party und die Arbeit auch erst richtig los.
Ja, es wird immer leichter. Ich meine, wir haben jetzt 4 Jahre Track Record, der ist hervorragend. Wir haben 200 Millionen, ich sag mal, jetzt kann auch ein Dachfondsmanager mal 30, 40 Millionen bei uns investieren, ohne dass ihm der Fonds gehört. Und ja, einfach ist es nie, aber es wird tatsächlich einfacher, weil kannst du ja vorstellen, als wir mit 5,6 Millionen geschadet sind, da haben wir oft genug die Frage gehört, da gibt es ja Alturas Köppel in einem Jahr noch. Das Thema ist durch. Ja, wir sind jetzt über 4 Jahre am Markt, wir haben 200 Millionen. Jeder, der halbwegs retten kann, weiß, dass da auch Geld verdient wird, ja.
Wenn du heute nochmal mit deiner Erfahrung von vorne anfangen würdest, würdest du, hast ja eben schon gesagt, du würdest 10 Jahre früher gehen, aber würdest du nochmal ganz anders anfangen?
Ich würde Fußballprofi werden.
Wenn das Knie nicht wäre?
Wenn das Knie nicht wäre, genau. Nee, also ich glaube, ich bin absoluter Überzeugungstäter, was Investmentfonds angeht und dass sie mehr Nutzen generieren. Ich glaube, das ist ein guter Schritt, direkt erstmal irgendwie bei einer großen Fondsgesellschaft zu starten, Erfahrungen zu sammeln. Aber dann bitte nicht bis 51 warten, um sich selbstständig zu machen, sondern ein bisschen früher. Das ist das, was ich meinte. Also ich würde den Schritt jetzt mit dem Wissen jederzeit wieder gehen. Es ist aber auch ein steiniger Weg am Anfang. Das ist so.
Danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, für die ganzen Einblicke und bin gespannt, wo das bei euch noch so hingeht, Emil.
Jo, danke dir. Danke für die Zeit.